Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klimablabla.
Das hat Verkehrsminister Volker Wissing vor ein paar Tagen gesagt. Aber irgendwie fehlen da ja gerade aus seinem Ressort die konkreten Vorschläge. Die provisorische Bilanz vom Umweltbundesamt, die heute vorgestellt wurde, hat jedenfalls gezeigt, Deutschland hat letztes Jahr insgesamt sein Klimaziel für 2022 erreicht. Aber der Verkehrssektor hat sein Ziel wieder mal krachend verfehlt. Luisa Neubauer von Fridays for Future, die hat auf die Aussage von Volker Wissing auch direkt per Twitter geantwortet und hat gesagt, konkrete Vorschläge, kein Problem, wir hätten da ein paar, wie wäre es zum Beispiel mit Tempolimit, Verbrenner aus und, und. Der Klimaschutzminister Robert Habeck, der reist derweil durch Südamerika mit seinem Kollegen Cem Özdemir oder wie er selber sagt.
I'm Robert and this is Cem.
Yes, I am Cem.
And we are ministers. In the German government.
Du gouvernement allemand.
And we are here to learn, to understand how you live.
In Brasilien und Kolumbien wollen sie Partner für den Klimaschutz finden, aber auch Rohstoffe und Energie für Deutschland klar machen. Wir versuchen also heute im Podcast mal den großen Bogen zu schlagen von Klimaschutz und Klimaanpassung in Deutschland hin zur Frage, wie sich die beiden Anliegen Klimaschutz und mehr Business mit Südamerika vereinbaren lassen. Und weil bei solchen Reisen ja häufig aus unserer Perspektive hier in Deutschland auch immer sehr auf die deutschen Interessen geguckt wird, schauen wir uns eins der beiden Länder noch mal ein bisschen genauer an. Nämlich Kolumbien, was da eigentlich auch umgekehrt die Erwartungen an Deutschland sind. Ich bin Josephine Schulz. Hi zu der Tag am 15. März 2023. Der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland ist im letzten Jahr gegenüber 2021 um 1,9% zurückgegangen. Das hat das Umweltbundesamt heute so vorgestellt, seine Schätzung. Damit hat Deutschland sein Klimaziel für 2022 erreicht. Aber das ist jetzt noch kein Grund, in Jubel auszubrechen und zu sagen, alles tippitoppi. Denn die üblichen Verdächtigen, der Gebäudebereich und vor allem der Verkehrsbereich, die haben ihre jeweiligen Ziele wieder mal verfehlt. Ann-Kathrin Büsker steckt in den ganzen Klimathemen in unserem Hauptstadtstudio besonders tief drin. Deswegen sprechen wir mit ihr. Hallo Ann-Kathrin.
Hi.
Fridays for Future, die haben gesagt, das ist heute ein schwarzer Tag für die Bundesregierung, fürs Klima, für alle Menschen, die ja sich auf die Ampel verlassen haben in Sachen Klimaschutz. Dabei könnte man eigentlich sagen, Klimaziel ist doch erreicht für 2022. Also ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Bilanz sozusagen?
Beides. Das ist ein bisschen komplex. Also ja, die Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das ist eine gute Tendenz. Aber sie ist aus Gründen gesunken, die nichts mit großartiger Politik zu tun haben. Und das ist die schlechte Nachricht. Mhm. Vielleicht mal so drei Stränge kurz rausgearbeitet. Wir haben da einmal den Energiesektor. Da sind die Emissionen gestiegen. Sie sind, reichen aber trotzdem, um die Ziele zu erreichen. Es gibt ja pro Sektor so ein Maximum an Emissionen, das ausgestoßen werden darf. Und das hat der Energiesektor eben nicht überschritten. Also sie haben sozusagen die Marke nicht gerissen. Aber es wurde viel mehr Kohle verfeuert, um Strom zu erzeugen.
Was auch am russischen Angriffskrieg.
Ganz genau, nicht. Weil wir mussten Gas sparen, deshalb sind Gaskraftwerke runtergefahren worden. Mehr Kohle ist verstromt worden. So, ist das fürs Klima gut? Auf gar keinen Fall. Dann haben wir den Industriesektor. Da wurden ganz deutlich Emissionen eingespart, deutlich gesunken. Hätte noch mehr ausstoßen dürfen, hat er aber nicht. Woran lag das? Ja, auch am russischen Angriffskrieg, nämlich an den hohen Energiepreisen, die wir gesehen haben. Da haben einige Unternehmen nochmal geguckt, was sie in Sachen Energieeffizienz rausholen können. Das ist eine gute Sache. Mhm. Aber sie haben eben auch teilweise ihre Produktion stillgelegt. Es wurde deutlich weniger Dünger produziert. Auch in der Stahlproduktion sehen wir einen Einbruch von 7%. Darauf hat Dirk Messner in der Pressekonferenz heute hingewiesen. Und das ist ja eigentlich was, was wir gar nicht wollen. Also, dass wir Produktion stoppen und dadurch Emissionen einsparen, weil das ist so ein Faktor von Deindustrialisierung. Wir wollen ja unsere Produktion umstellen auf grüne Technologien, also grünes Wachstum erreichen und dadurch Emissionen einsparen, nicht durch Produktionsausfälle. Und dann haben wir noch den Verkehrssektor als dritte Baustelle, sag ich mal. Da sind die Emissionen sogar gestiegen. Das ist richtig scheiße.
Okay, auf den Verkehrssektor als großen Problembär gucken wir vielleicht gleich nochmal. Ich wollte dich nochmal fragen, wegen der Kohleverstromung, ne, die als Folge des russischen Angriffskriegs hat man stärker auf Kohle gesetzt, um Gas zu ersetzen. Das war ja auch nicht unumstritten. Wie geht denn jetzt die Bundesregierung damit um, wenn man jetzt auch diese Zahlen hat?
Naja, das CO2 ist jetzt rausgeblasen. Da kannst du jetzt nichts mehr dran ändern. Also, vielleicht, um das mal mit einer Zahl zu machen, also 4,4% mehr Emissionen. Das sind 10,7 Millionen Tonnen mehr Treibhausgasemissionen, die da rausgeballert wurden. Mhm. Das soll natürlich nicht so bleiben. Und man muss auch dazu sagen, es liegt nicht nur daran, dass wir so viel Strom gebraucht haben, sondern wir haben im vergangenen Jahr auch sehr viel Strom produzieren müssen für unsere europäischen Partner. Ein Aspekt sind die französischen Atomkraftwerke. Der Kraftwerkspark da ja deutlich marode, weshalb viele vom Netz sind. Und das wurde gecovert mit Strom aus Deutschland, der hier in Kohlekraftwerken produziert worden ist. Dann sehen wir im vergangenen Jahr, dass deutlich mehr erneuerbare Energien ans Netz gegangen sind.
Das ist ja erstmal eine gute Sache.
Das ist total gut. 46% der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch. Also da hat sich was getan. Und das ist jetzt sozusagen auch die Aufgabe für dieses Jahr, da einfach noch mehr Beschleunigung reinzubringen, noch mehr erneuerbare Energien auszubauen und dann natürlich auch das Netz, damit die erneuerbaren Energien hinkommen, wo sie hin müssen. Da haben wir auch noch ein Problem, dass viel Erneuerbare im Norden zugebaut worden sind, wir im Süden zu wenig haben und dann im Süden im Zweifelsfall die Kohlekraft als Kapazität wieder ranbringen müssen, weil wir auch die Atomkraftwerke zum 15. April dann endgültig abschalten. So, also da kann man an diesen Ergebnissen im Energiesektor kann man total viele Hausaufgaben ablesen, die Bundesregierung jetzt hat.
Und wenn wir mal auf die Hausaufgaben im Verkehrssektor gucken, du hast schon gesagt, der Verkehrssektor war wieder mal großer Problemfall, da sind die Emissionen sogar gestiegen. Ja. Man hätte ja auch annehmen können, dass das 9-Euro-Ticket und die hohen Benzinpreise, dass das alles einen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz hat, aber dem ist ja offenbar nicht so.
Nee, also das Preissignal durch die hohen Spritpreise hat an der Stelle nicht gewirkt. Auch weil ja das dann gecovert wurde durch den Staat, indem es den sogenannten Tankrabatt gab, also indem die Spritpreise einfach durch den Staat runtergedrückt wurden. Das hat ziemlich sicher auch dazu geführt, dass Leute dann doch nicht mehr so sparsam waren. Man muss aber auch dazu sagen, es sind jetzt so ein bisschen Nachholeffekte auch. In den vergangenen Jahren war es ja so, dass durch die Corona-Pandemie unsere Mobilität abgenommen hat. Deshalb haben wir weniger Sprit verbraucht, es wurden weniger Waren produziert, auch das hat zu weniger Spritverbrauch geführt, bedeutet halt auch weniger Emissionen. Jetzt, Pandemie ist in Anführungsstrichen vorbei, auf jeden Fall sind die Beschränkungen vorbei, das normale Leben läuft wieder. Das heißt, die Menschen sind auch wieder viel mobiler, es werden wieder viel mehr Waren transportiert. Ja, und dadurch kommen eben dann auch mehr Emissionen zustande. Dann wissen wir seit Jahren, dass die Autos größer werden, deshalb auch mehr verbrauchen. Und ja, es sind einfach wieder sehr viele Waren unterwegs, die, weil die Schiene nicht ausreichend ausgebaut ist, einfach in LKW transportiert werden. Ja, wie werden die gefahren? Mit Diesel, doof.
Und glaubst du, dass diese Zahlen jetzt vielleicht den Druck auf Volker Wissing oder insgesamt auf die FDP erhöhen, mehr zu machen, als von Technologieoffenheit zu reden? Also so Sachen wie Tempolimit beispielsweise oder auch das Verbrenner aus, wo sich die FDP ja so ein bisschen querstellt. Kann sie sich da jetzt weiter querstellen?
Also ein Tempolimit wird es mit der FDP in dieser Bundesregierung nicht geben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Die würden sich, glaube ich, eher mit einem Löffel den Fuß abtrennen, als dass sie da zustimmen.
Das würde ich gerne sehen.
Ich nicht, es wäre sehr unangenehm. Nein, also das ist einfach, A, würde das nicht übereingehen mit dem, was die FDP für richtig hält. Und B, sind sie da einfach so hoch auf die Palme geklettert und haben allen Leuten gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Das können sie nicht machen.
Aber irgendwas müssen sie ja machen.
Irgendwas müssen sie machen. Und deshalb kommt jetzt ja auch aus der FDP-Bundestagsfraktion von Lukas Köhler, Klimapolitiker und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der Vorschlag, stärker auf den Emissionshandel zu setzen, da einfach eine Preiswirkung tatsächlich entfalten zu lassen. Der Verkehrssektor ist ja im Moment noch über den nationalen CO2-Preis geregelt. Das heißt, da wird staatlich ein Preis festgelegt. Da wurde jetzt im Zuge der Energiekrise auch der nächste Preissprung erstmal verschoben, dass Sprit nicht noch teurer wird durch die nationale CO2-Bepreisung. Und jetzt schlägt Köhler zusammen mit Johannes Vogel, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP, vor, na, können wir doch vorziehen, dass den Verkehr auch schon in das europäische Handelssystem zu integrieren und entsprechend da eine richtige Preisbildung möglich zu machen. Das heißt, dass CO2 dann tatsächlich auch so viel kostet, wie der Markt es sagt. Also da stärker auf Marktmechanismen zu setzen. Mhm. Das ist jetzt von der FDP nichts Neues. Das hatten sie auch schon in ihrem Wahlprogramm drin stehen. Aber jetzt kommen sie halt mit der Forderung, das könnten wir doch etwas eher machen, auch um die Koalitionspartner unter Druck zu setzen, weil das ist etwas, wovon die Grünen und die SPD nun gar nicht überzeugt sind, das zu machen. Ich habe heute auch mit einem Unionsabgeordneten gesprochen, der sagt, auch das ist europarechtlich jetzt aber auch nicht so einfach, wie die FDP sich das vorstellt. Aber da ist zumindest mal das politische Signal gesendet, ey, wir haben durchaus Ideen, wir setzen auf den Markt. Jetzt habe ich eben gesagt, die höheren Spritpreise haben nicht unbedingt dazu geführt in der Energiekrise, dass wir weniger Emissionen haben. Nun ja.
Okay. Ann-Kathrin, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schwenk mit dir machen. Es geht jetzt ganz viel darum, wie wir den Klimawandel aufhalten. Aber viele Auswirkungen, die spüren wir ja schon, die sind einfach schon da. Das heißt, da braucht man auch Maßnahmen zur Anpassung, wie wir damit leben. Und als solches kann man wahrscheinlich auch die Wasserstrategie verstehen, die heute vom Kabinett beschlossen wurde. Da geht es darum, die Wasserwirtschaft an den Klimawandel anzupassen und einen, wie ich gelesen habe, naturnahen Wasserhaushalt wiederherzustellen. Was genau heißt das?
Das ist sowas wie die Renaturierung von Auen. Ich als Zuständige für das Umweltministerium kann das jetzt quasi schon nachbeten, weil das von Steffi Lemke sehr häufig angesprochen wird, auch in ihrem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das ist beispielsweise die Grundidee, Naturräume dafür zu nutzen, Wasser zu speichern. Also dass in einer Dürre, in einer Flussaue immer noch Wasser vorhanden ist, weil dort in Starkregenzeiten, in Regenzeiten, das Wasser eben die Möglichkeit hat, sich auszubreiten und gespeichert zu werden in der Landschaft. Im Moment sind unsere Naturräume vielfach darauf ausgelegt, dass das Wasser rausgeleitet wird. Ich komme ja aus Norddeutschland, bei uns ist zwischen den Weiden immer ein Graben, um das Wasser da rauszubringen, damit man die Weide überhaupt nutzen kann, damit man da Vieh draufbringen kann, weil Gras wächst. Mhm. So, also Wasser rausleiten. Viele von unseren Flüssen sind so angelegt, dass das Wasser rausgeleitet wird. Das ist natürlich dumm in einer Zeit, in der Wasser weniger zur Verfügung steht. Das heißt, die Infrastruktur muss darauf ausgelegt werden, geändert zu werden, dass sie Wasser drin behält, dass es Speicherbereiche gibt. Und das wiederum ist dann auch gut für die Natur, weil wo ein kleiner Tümpel sich anlegt, wo eine Flussaue noch Wasser hat, da können natürlich auch Organismen leben. Das hilft der Biodiversität. So, und deshalb ist das Konzept des Umweltministeriums, genau solche naturnahen Wasserhaushalte wieder zu pflegen, um Wasser zu speichern und der Natur was Gutes zu tun und damit halt auch uns.
Und wenn du sagst, es geht sozusagen darum, es darf kein Wasser mehr verloren gehen, hat Deutschland denn wirklich so ein großes Wasserproblem? Also ich lese mal, die Kommunen warnen vor Wasserkonflikten. Auf der anderen Seite hier in Köln, hier regnet es durchgängig gefühlt seit einem halben Jahr.
Ich habe jetzt nicht beim Deutschen Wetterdienst nachgeguckt, ob dein Gefühl tatsächlich stimmt. Aber klar, es gibt Regionen, wo es total viel regnet. Und dann gibt es Regionen, wo es total wenig regnet. Wenn man sich den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung anguckt, da herrscht im Moment in Teilen Deutschlands immer noch außergewöhnliche Dürre. Das betrifft insbesondere die Nordhälfte Deutschlands und insbesondere die Regionen, wo Sandböden sind, also vor allem auch Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Da herrscht, selbst trotz der winterlichen Niederschläge, die wir auch hier teilweise wirklich viel hatten, da herrscht immer noch Dürre. Weil einfach wir mehrere Jahre hinter uns haben, wo zu wenig Niederschlag gefallen ist. Das heißt, die Grundwasserreserven konnten sich auch nicht richtig nachbilden. Es ist einfach zu wenig Wasser im Boden. Und das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das bedeutet eben auch, dass man sich überlegen muss, wenn wir Bereiche haben, wo viel Niederschlag immer noch ist und Bereiche haben, wo wenig Niederschlag ist, wie kriegen wir das vielleicht auch irgendwie zusammen? Wie kriegen wir Wasser von A nach B? Mhm. Und klar ist, durch die Klimakrise wird das Wetter sich hier verändern in Deutschland. Wir haben jetzt schon eine gestiegene Mitteltemperatur, die Sommer sind heißer und dafür muss man eben eine Vorsorge treffen, damit, und das ist ja die Idee dieser Wasserstrategie, tatsächlich auch in Zukunft noch sauberes Trinkwasser für uns alle zur Verfügung steht. Ich weiß, das fühlt sich jetzt irgendwie wie eine total absurde Idee an, dass irgendwann nicht mehr der Fall sein könnte. Jetzt machen wir einen Hahn auf, Wasser ist da. Das könnte sich durch die Klimakrise ändern.
Ich habe heute Morgen die Kritik von Umweltverbänden gehört, die sagen, diese Wasserstrategie, die war ursprünglich mal ziemlich ambitioniert, aber dann durch Lobbying vielleicht wurde die relativ entkernt, was zum Beispiel auch den Punkt angeht, wie sehr Industrie und Landwirtschaft zurückstecken müssen, wenn es denn Wasserknappheit gibt zum Beispiel. Wie siehst du das?
Da ist sicherlich zwischen dem Entwurf und der Beschlussfassung ordentlich was passiert. Das kann man so sagen. Und da wurden Sachen entschärft. Entschärft ist nicht das richtige Wort. Man kann schon Lobbyinteressen daran ablesen, ganz klar. Nur, es ist halt auch erstmals eine Gesamtstrategie der Bundesregierung. Es gab bisher immer Entwürfe aus dem Umweltministerium. Und das ist dann halt die Entwurfsfassung, wie die sich das wünschen. Und das ist jetzt eine innerhalb der Bundesregierung abgestimmte Fassung. Das heißt, hier mussten auch SPD-MinisterInnen und FDP-MinisterInnen ihren Daumen hochgeben. Ja.
So, und vom deutschen Wasserhaushalt machen wir jetzt einen Sprung über das große Wasser, über den Atlantik nach Südamerika.
Und man kann sich nur bedanken dafür, dass es eine Regierung gibt, die sagt, unser Regenwald wird jetzt endlich geschützt. Es ist eines der hoffnungsvollsten Zeichen, Erklärungen, die eine Regierung in den letzten Jahren gemacht hat. Ich jedenfalls kann Tränen in die Augen bekommen, dass eine Regierung das Ruder so rumreißt.
Damit meint Robert Habeck die brasilianische Regierung unter Präsident Bolsonaro. Lula. Er ist zusammen mit Cem Özdemir in Brasilien und Kolumbien unterwegs. Unser Korrespondent Jörg Münchenberg ist mitgereist, aber bevor er uns gleich erzählt, was Deutschland sich da genau erhofft, auch gerade in Sachen Wirtschaftsbeziehungen, gucken wir uns eins dieser beiden Länder mal genauer an, nämlich Kolumbien. Was dort eigentlich umgekehrt die Erwartungen auch an Europa und an Deutschland sind. Ich war bis letzte Woche selbst noch in Kolumbien, habe da recherchiert und ganz viele Interviews geführt, unter anderem mit dem Außenminister Álvaro Leyva Durán.
Para dejar que Alemania dejara de comprar gas ruso.
Deutschland wollte weg vom russischen Gas und die Alternative war, wieder stärker auf Kohle zu setzen. Ich war kürzlich in Deutschland und wurde da sehr hochrangig empfangen, weil Deutschland ist sehr interessiert an unserer Kohle. Das ist für uns natürlich kompliziert, weil wir haben uns die Dekarbonisierung vorgenommen und wir wollen eigentlich so schnell wie möglich weg vom Kohleabbau.
Also da sieht man schon, dass es irgendwie ein bisschen widersprüchlich und ein Dilemma, wenn Deutschland sagt, sie wollen südamerikanische Länder beim Klimaschutz und bei der Energiewende pushen, aber gleichzeitig dann mehr Kohle aus Ländern wie Kolumbien importieren. Und das passiert faktisch auch. 2022 hat sich der deutsche Import von Steinkohle aus Kolumbien gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Und das ist nicht nur aus Klimasicht problematisch, sondern auch, weil der Bergbau in Kolumbien eben sehr häufig mit schlimmen Menschenrechtsverletzungen und auch mit großer Umweltzerstörung einhergeht. Nochmal kurz zum Kontext. Im Juni letztes Jahr wurde in Kolumbien Gustavo Petro zum Präsidenten gewählt. Und das ist der erste linke Präsident in der Geschichte Kolumbiens. Und er hat sich ziemlich was vorgenommen. Er will quasi alle großen Probleme Kolumbiens angehen. Sehr ambitioniert, also in erster Linie natürlich den bewaffneten Konflikt mit Guerillagruppen, Paramilitärs und Drogenbanden beenden, weil unter diesem Konflikt leidet die Bevölkerung, vor allem die Landbevölkerung, nach wie vor extrem. Also nach wie vor gibt es Vertreibungen, Gewalt, Morde, Menschen, die verschwinden. Aber er will auch das Thema Landverteilung angehen mit einer Landreform, weil der Zugang zu Land ist in Kolumbien im Grunde das entscheidende Thema bei diesen ganzen gewaltsamen Konflikten. Da geht es immer darum, wer kontrolliert das Land? Und das ist eben für die Regierung von Petro ein ganz wichtiger Punkt, dass sie sagen, wir wollen für die kleinen Bauern, die Indigenen, also die kleinen Leute, Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Land schaffen, sie rausholen aus der Armut, auch als eine wichtige Grundlage für den Friedensprozess. Und auch eins seiner vielen Ziele, Umwelt- und Klimaschutz, das haben wir gerade schon gehört, nämlich der Ausstieg aus der Kohle.
Ahora en la reunión de Mission, que tuvo lugar hace 15 días. Nunca en la historia de esa reunión habían invitado países de este continente. Nunca, nunca, nunca.
Und der Außenminister hat auch erzählt, dass er schon merkt, dass seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Deutschland plötzlich ein ziemlich großes Interesse hat, neue Partner zu finden und auch Länder wie Kolumbien da sehr umgarnt. Er erzählt, er war auf der Münchner Sicherheitskonferenz letztens, wo Kolumbien vorher niemals eingeladen war. Und Deutschland geht da wohl jetzt auch mit einem ganz neuen Ton auf Kolumbien zu. Er sagt, dass er sich darüber freut, aber dass er dann eben auch ganz klare Erwartungen an Deutschland hat.
Pues que sean partners, pero que seamos partners de igual a igual. Nosotros ayudamos a enfriar el planeta y peticiones concretas ayuden a la reforma agraria.
Was wir wollen, ist eine echte Partnerschaft von gleich zu gleich. Und wir wollen konkrete Hilfe, zum Beispiel bei unserer Landreform. Wir haben so viel Land, das wirtschaftlich entwickelt werden kann. Im Norden Kolumbiens, da gibt es Regionen, die gehören zu den windreichsten auf der Welt. Da können wir saubere Energie produzieren. Und beim Thema Landwirtschaft. Die Welt braucht alternative Ernährungsquellen. Europa braucht neue Flächen für die Lebensmittelproduktion, wenn wir sehen, dass ein Land wie die Ukraine als wichtiger Nahrungsmittellieferant plötzlich ausfällt. Aber man muss auch ganz klar machen, was unsere Interessen dabei sind. Es geht um Wertschöpfung. Wenn hier ein ausländischer Investor kommt, dann muss auch ein Teil der Wertschöpfung hier stattfinden. Und wir wollen Technologietransfer. Wir wollen echte wirtschaftliche Partner sein auf Augenhöhe.
Und wie diese Unterstützung konkret aussehen soll, da sagt er ganz knapp.
Nosotros estamos llenos de consejos.
Also, sie wollen Euros und keine guten Ratschläge, weil seit 200 Jahren bekommen sie von allen Seiten gesagt, was sie tun und lassen sollen. Und er wünscht sich auch, dass sich das Bild von Kolumbien im Ausland ändert, also dass mehr das Potenzial von Kolumbien gesehen wird, als dass immer nur alle sagen, ah, Kolumbien, Pablo Escobar und die Narcos.
Es ist impresionante, esa es una riqueza real.
Wir sind das Land mit der größten Biodiversität. In einer Region im Norden, in der Nähe des Pazifiks, wenn sich dort ein Baumstamm zersetzt, produziert das mehr neues Leben als ganz Großbritannien. In Choco gibt es eine Region, da regnet es 360 Tage im Jahr. Wenn wir sagen, wir sind der Schwamm der Welt, dann reden wir nicht nur über den Amazonas. Wir haben so ein Potenzial für die Welt. Und das hat heute ein anderes Gewicht, eine andere Bedeutung als früher.
Somos una posibilidad muy grande. Entonces eso hoy tiene un valor que antes no tenía.
Und was das konkret bedeutet, also diese Notwendigkeit, wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, Wertschöpfung zu schaffen, aber gleichzeitig auch die Umwelt zu schützen, das konnte ich mir an vielen Orten angucken. Ich habe ganz viele Kleinbauern getroffen und Indigene. Und das war eigentlich immer überall das Hauptthema der Menschen. Also zum einen Frieden schaffen, die Gewalt beenden und dann aber eben auch für die Menschen auf dem Land Entwicklungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft schaffen. Und da sieht man, da geht's um ganz basale Dinge. Also die haben dann vielleicht ein kleines Stück Land, wo sie Obst, Gemüse oder Kaffee anbauen. Aber es gibt eben nicht mal eine Straße, über die sie ihre Produkte überhaupt erst in den nächsten Ort bringen könnten, geschweige denn sie irgendwie nach Europa exportieren.
Colombia un país tan rico. Colombia tiene todos los pisos térmicos. Y los niños comiendo la basura como en Riohacha.
Kolumbien ist so fruchtbar, so reich, was die Böden, was das Klima angeht. Und trotzdem, wenn du durchs Land fährst, dann siehst du diese extreme Armut. Überall Kinder, die Müll essen. Es bräuchte ganz dringend Straßen, um die Bauern anzubinden. Wenn du versuchst, mit einem kleinen Laster etwas zu transportieren, bleibst du ja nach ein paar Metern auf diesen Trampelpfaden stecken. Es gibt hier Orte, da müssen die Bauern 12 Stunden in den nächsten Ort laufen. Das ist ja kein Wunder, dass sie lieber Koka anbauen und 1 Kilo Kokain transportieren, als tonnenweise Kakao oder Kaffee.
Prefiere sembrar la coca y cargar 1 kilo de cocaína.
Das ist Hermes. Er produziert selber Kaffee und er ist auch ein Vertreter der indigenen Bewegung und sitzt als Vertreter der Indigenen im Parlament. Und er sagt eben, es braucht da jetzt wirklich einen echten Wandel auf dem Land für die Kleinbauern, damit die auch konkurrenzfähig produzieren können. Weil es ist ja absurd, wenn zum Beispiel Bananen oder Mais aus anderen Ländern wie Ecuador importiert werden, obwohl Kolumbien eigentlich so fruchtbar ist und man da alles selber produzieren könnte. Und so ähnlich erzählt das auch ein anderer Bauer, den ich besucht habe. Er heißt Beto, ist Kleinbauer und Gewerkschafter und er lebt am Rand eines Nationalparks, eines Naturschutzgebietes in der Nähe von Bogotá. Das war lange Zeit ein Gebiet, in dem sich die FARC und das Militär bekriegt haben und die Bauern sind da im Grunde immer zwischen die Fronten geraten und haben extrem, extrem viel Gewalt erlebt in der Vergangenheit. Aber diese Region, dieser Nationalpark, das ist auch ein ganz wichtiges Ökosystem, so eine Hochebene, eine feuchte Hochebene, wo keine Bäume wachsen, aber dafür ganz besondere Pflanzen, die Wasser speichern und für die Wasserversorgung ganz wichtig sind. Und dieses besondere Ökosystem ist in dieser Form das größte auf der Welt. Jetzt ist es da ein bisschen ruhiger geworden, was die Gewalt angeht und die Bauern haben sich zusammengeschlossen und einen eigenen Entwicklungsplan sozusagen für ihr Gebiet gemacht und wollen dafür jetzt auch Unterstützung vom Staat.
En el caso nuestro, teniendo en cuenta de que estamos en un ecosistema tan delicado, tan frágil y tan importante como es el páramo, pues veíamos que era una forma de frenar la entrada y las intenciones del capital extranjero.
Wir leben hier in einem ganz wichtigen, aber ganz empfindlichen Ökosystem. Deshalb wollen wir verhindern, dass ausländische Investitionen und große Konzerne hierher kommen und beispielsweise Megaprojekte wie Wasserkraftwerke bauen oder die Ressourcen aus dem Boden holen. Wir glauben, dass wir zu den alten Praktiken der Kleinbauern zurückkehren müssen, das heißt ökologische Landwirtschaft, so wie unsere Vorfahren das gemacht haben. Man hat uns hier immer wieder versucht, weiszumachen, die grüne Revolution sei die Lösung, aber das Gegenteil ist der Fall.
Also grüne Revolution, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist eine Idee, die so in den 60er Jahren anfing, die Landwirtschaft in Entwicklungsländern durch moderne Technologien viel ertragreicher zu machen. Also zum Beispiel durch besonders gezüchtete Samen. Und er sagt, damit haben sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wollen in ihrer kleinbäuerlichen, traditionellen Art und Weise Landwirtschaft betreiben und damit, wie er sagt, eben qualitativ gute Nahrungsmittel herstellen und einfach Hilfe dabei bekommen, diese Nahrungsmittel dann auch zu vertreiben.
Que haya una alimentación sana para nosotros y también productos sanos para venderle pues a los habitantes de la ciudad.
So, und mit diesen Eindrücken aus Kolumbien können wir jetzt rübergehen zu Jörg Münchenberg, der jetzt gerade in Bogotá ist. Da ist es noch früh am Morgen. Hallo Jörg.
Hallo, Josefine, grüß dich.
Wieso ist Kolumbien als Land oder als Partner spannend für Deutschland? Also was wollen die beiden Minister da jetzt erreichen?
Also natürlich hat Kolumbien auch, wie Brasilien, ein großes Potenzial, was grüne Energien angeht. Also Stichwort Wasserstoff zum Beispiel, Stichwort auch Solar. Aber man muss schon sehen, also eigentlich wurde das so ein bisschen hinten rangesetzt noch an diese Brasilienreise. Die Brasilienreise jetzt von Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister, und Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, das war schon eigentlich der Kern dieser Reise. Und jetzt hat man gesagt, man will hier auch nochmal so ein Zeichen der Solidarität setzen. Man will diese neue linke Regierung ihr auch klar signalisieren, dass Deutschland eben ein großes Interesse hat an der Partnerschaft. Aber man muss fairerweise auch sagen, das ist noch alles viel Zukunftsmusik. Und jetzt ging es eher mehr um das politische Symbol, dass man gesagt hat, wir sind in der Region und dann schauen wir auch hier vorbei mit dem Verständnis, wir unterstützen diese Regierung. Mhm.
Aber vielleicht eine Frage noch dazu, wenn du sagst, politisches Signal gegenüber dieser neuen linken Regierung, da ist jetzt ein Präsident Petro, der sagt, er will Klimaschutz ernst nehmen, er will aus der Kohle aussteigen, und für die deutschen Minister ist das Thema Klimaschutz ja auch groß bei dieser Reise, und gleichzeitig importiert Deutschland mehr Kohle aus Kolumbien, bittet das Land um mehr Kohle. Wie passt das zusammen aus deutscher Sicht?
Ja, das passt natürlich ein Stück weit gar nicht zusammen, aber da würde ich sagen, das gehört ein Stück weit zu dem deutschen Pragmatismus, den man einfach nach dem russischen Lieferstopp im letzten Jahr wirklich praktiziert, dass man einfach gesagt, also Deutschland braucht ja die Kohle, weil eben die ganze russische Kohle weggefallen ist, und hat deswegen auch mehr Kohle aus Kolumbien importiert, aber da ist die Lesart mehr, das ist eben nur ein Übergang, den man jetzt einfach ziehen musste. Aber wie gesagt, natürlich gibt es diesen offenkundigen Widerspruch, dass man erstmal gerade jetzt im letzten Jahr sehr viel kolumbianische Kohle importiert hat, hier aus deutscher Sicht. Hm.
Wenn wir den Blick jetzt mal weiten auf die ganze Reise, vor allem auch in Richtung Brasilien. Ich habe vorhin bei NTV einen Artikel zu der Reise gelesen, und da hieß die Überschrift "Fairer ausbeuten". Findest du, das trifft es, worum es bei dieser Reise geht?
Also das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen zugespitzt, weil es ist natürlich auch legitim, dass Deutschland jetzt neue Partnerschaften sucht, und Brasilien ist natürlich ein verheißungsvoller Partner, gerade was auch grüne Energien angeht, was natürlich Rohstoffe angeht, Lithium auch. Da sucht natürlich jetzt Deutschland auch im Zuge eben des russischen Angriffs auf die Ukraine, auch dass China ein immer schwieriger Partner wird, eben jetzt neue Partner. Da ist man jetzt sehr stark auf Brasilien zugegangen, hat hier wirklich, also ich fand, mehr geworben, hat gesagt, wir haben ein großes Interesse, wir wollen das gerne machen. Aber es war jetzt nicht der Impetus, dass man gesagt hat, wir sind eigentlich jetzt hier und wollen sozusagen die Chinesen ersetzen. Also das hat hier schon einen anderen Zungenschlag, dass man zum Beispiel ja auch den Schutz des Regenwaldes sehr stark irgendwie in den Vordergrund auch gerückt hat. Also insofern fände ich das jetzt ein bisschen zugespitzt zu sagen, es geht ja auch nur darum, jetzt einfach ein neues Rohstoffland hier sich sozusagen zu erschließen. Also finde ich ein bisschen kurz gegriffen.
Okay, aber du sagst auch, da ist durchaus ein Interesse an Rohstoffen da, vielleicht wie Lithium, aber wahrscheinlich vor allem auch Wasserkraft. Trotzdem, wie will man dann die Fehler der Vergangenheit vermeiden, wo ja bei so großen Energie- und Bergbauprojekten in Lateinamerika auch häufig die Rechte der Menschen, der Indigenen, verletzt wurden, die vertrieben wurden und auch viel Natur zerstört wurde? Also hat Deutschland eine Idee, wie sie das zukünftig anders machen wollen?
Also was schon sehr auffällig war in dieser Reise, dass natürlich Lula da Silva, der neue brasilianische Präsident, da setzt natürlich auch die Bundesregierung enorm große Hoffnungen rein. Das ist ja auch jemand, der gesagt hat, er will die indigene Bevölkerung schützen. Er hat auch gesagt, die Rodung des Regenwaldes muss bis 2030 gestoppt werden. Also natürlich ist da sehr viel gekoppelt auch mit der neuen politischen Führung. Und es gibt natürlich ja auch noch Mercosur, dieses Freihandelsabkommen zwischen der EU, das geplante zwischen der EU und den vier Mercosur-Staaten. Und da gibt es im Augenblick auch Gespräche, das ist eigentlich ausverhandelt, aber dass man eben jetzt sagt, man macht so eine Art Zusatzvereinbarung noch, um zu verhindern, dass eben zum Beispiel am Ende doch Regenwald gerodet wird, dass es einen Rohstoffabbau, einen einseitigen gibt, eben zulasten auch nur Brasiliens. Also da will man sozusagen dieses Freihandelsabkommen nachschärfen. Das läuft aber noch, aber die große Hoffnung ist eben, dass man das vielleicht sogar dieses Jahr noch abschließen kann.
Das wollte ich Ihnen nämlich gerade noch fragen mit Blick auf das Mercosur-Abkommen. Woran hakt es denn da eigentlich noch? Also ich hatte jetzt immer den Eindruck, beide Seiten sagen, sie wollen das unbedingt. Trotzdem ja, hat man das Gefühl, es geht jetzt nicht so wahnsinnig schnell voran.
Gut, ich meine, das ist ein sehr komplexes Abkommen. Das wird ja auch schon seit 1999 verhandelt. Dann kam natürlich Bolsonaro, auch der rechtspopulistische Präsident in Brasilien. Dann sind diese kompletten Gespräche eingeschlafen, weil die Europäer eben kein Interesse mehr gehabt haben, mit jemandem zu verhandeln, dem es vollkommen egal ist, ob der Regenwald weiter abgeholzt wird, der Klimaschutz, den das nicht interessiert. Und insofern hat jetzt erst mit Lula da Silva dieses ganze Handelsabkommen eine neue Dynamik bekommen. Und da heißt es immer so schön, wir hätten jetzt so ein Fenster der Gelegenheiten, was man eben nutzen müsse. Aber wie gesagt, es soll eben noch ein bisschen nachgeschärft werden, damit das eben nicht nur um Handel geht, sondern man versucht eben zu verbinden Handel, aber eben auch mit Schutz des Regenwaldes. Da haben die Brasilianer natürlich auch gewisse Forderungen, was auch finanzielle Zuwendungen angeht.
Und die beiden Minister haben ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch eine relativ große Wirtschaftsdelegation dabei. Also ich glaube, VW, SAP sind da mit dabei. Welche Interessen haben denn diese Unternehmen in Brasilien zum Beispiel? Aber vielleicht auch in Kolumbien. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch mitgereist sind nach Kolumbien, aber...
Ja, aber also vor allem Brasilien, also man muss wirklich sagen, dass es eben schon seit langem Beziehungen, sehr enge Wirtschaftsbeziehungen gibt zwischen Deutschland und Brasilien. Und insofern hat Habeck ja auf dieser Reise auch diese deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage eröffnet. Da waren über 1000 Teilnehmer mit dabei. Also das hat schon einen großen Stellenwert. Du hast es gesagt, ein Vertreter von Volkswagen war dabei, ThyssenKrupp, aber auch viele Mittelständler, die natürlich jetzt hoffen auch im Sinne einer möglichen Wasserstoffpartnerschaft, also grüner Wasserstoff, weil eben ja in Brasilien, die sind ja schon sehr viel weiter, was die saubere Stromerzeugung angeht. Da sind 84% werden aus regenerativen Energien wird Strom erzeugt. Also die hoffen natürlich da auch ein Stück weit eben mit ins Geschäft zu kommen, zumal eben auch die Wachstumsperspektiven für Brasilien ja doch relativ groß sind, einfach angesichts des Reichtums dieses Landes, da noch mehr ins Geschäft zu kommen.
Und letzte Frage vielleicht noch, weil der kolumbianische Außenminister hat mir vorletzte Woche gesagt, er wünscht sich, dass das jetzt wirklich Beziehungen auf Augenhöhe sind, also untergleichen. Und dass, wenn es dann um Wirtschaftsbeziehungen geht, dass da auch Wertschöpfung vor Ort entsteht und da hängen bleibt. Hast du das Gefühl, das ist das, was passiert, also echte Beziehungen auf Augenhöhe?
Also politisch zumindest vordergründig war das wirklich so das Mantra, auch auf dieser Reise. Das wurde immer wieder gesagt, wir wollen auch lernen quasi von vor Ort. Habeck und Özdemir haben ja zum Beispiel eben auch ein indigenes Volk im Regenwald besucht. Auch da war die Botschaft, wir wollen schauen, wie ihr das macht, dass es funktioniert eben, dass ihr da leben könnt, ohne den Regenwald auszunutzen. Also das war schon immer hier so die Dauerbotschaft, die man versucht hat abzusetzen. Ob das nachher am Ende wirklich auch so stattfindet, das ist natürlich die andere Frage. Und man muss jetzt sagen, was so konkrete Abschlüsse angeht, weil du mich vorhin danach auch gefragt hast, also es gab auf dieser Reise jetzt tatsächlich wenig konkrete Abschlüsse. Vielmehr waren ein paar Absichtserklärungen, die man jetzt auch zwischen brasilianischer und deutscher Seite, also was die Wirtschaft angeht, abgeschlossen hat. Aber da ist auch noch sehr viel, ich sag mal, im Fluss. Und man muss einfach auch sehen, China ist hier ein ganz, ganz großer Konkurrent. Lula da Silva fährt eben jetzt auch nach China demnächst. Also da müssen die Deutschen sich eben auch schon sehr strecken, um hier auch wirklich ins Geschäft zu kommen.
Jörg, dann vielen Dank dir. Hab noch eine schöne Zeit in Bogotá, eine gute Reise. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du jetzt da bist, aber genau, hab noch eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Das war der Tag heute am 15. März 2023. Einen Hinweis möchte ich noch loswerden, weil vielleicht betrifft es ja auch die eine oder den anderen. Nach monatelangem Warten können Studierende und Eingeschriebene an Fachschulen seit heute endlich die 200 Euro Energiepauschale beantragen. Das entsprechende Portal ist offen und ist zu finden unter einmalzahlung200.de. Wann das Geld dann tatsächlich auf dem Konto landet, das ist zwar noch nicht so ganz klar, aber hoffen wir mal, dass es nicht wieder ein halbes Jahr dauert, so lange, wie das jetzt gedauert hat, dieses Portal an den Start zu bringen. Redakteur dieser Folge war Malte Hennig. Ich bin Josephine Schulz von uns beiden. Danke fürs Hören. Macht's gut. Bis bald.